Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Making a Physicist mit dem Titel Mein Werkzeugkoffer. Ich erzähle euch ja immer wieder davon, dass ich viel programmieren muss bei meiner Aufgabe. Und ich dachte mir, heute erzähle ich euch mal davon, wie das eigentlich so funktioniert mit dem Programmieren. Wie entsteht also ein Programm und welche Werkzeuge benutze ich dazu? Zuerst einmal brauche ich natürlich ein Betriebssystem, um meinen Computer zu benutzen. Viele von euch werden bestimmt Windows benutzen, das kennt wirklich jeder. Für meine Arbeit ist aber das freie Betriebssystem Linux deutlich besser geeignet. Viele Programme, die ich euch gleich vorstellen werde, sind bei Linux einfach schon vorinstalliert und man kann sie insgesamt einfach sehr bequem benutzen und vor allem miteinander kombinieren. Das erste dieser Programme ist die sogenannte Shell. Eine Shell ist ein Programm, das ihr vielleicht schon mal in solchen Hackerfilmen gesehen habt. Das ist so ein schwarzes Fenster, wo Text drin steht, manchmal in grün, manchmal in weiß oder verschiedenen anderen Farben. Und der Hacker hackt irgendwie auf seine Tastatur ein und dann passiert da irgendwas. So ähnlich sieht das manchmal bei mir auch aus. Natürlich nicht ganz so übertrieben dramatisch wie im Film. Eine Shell ist, wie gesagt, ein Fenster, in dem man Text eingeben kann und das dann Text anzeigt. Das ist erstmal relativ einfach. Man kann auf dieser Shell aber sämtliche Programme ausführen, die auf seinem Computer installiert sind. Man muss einfach den Namen des Programmes eingeben, das man starten möchte, und schon wird es gestartet. Man kann auch die eigenen Dateien anschauen, sie bearbeiten, verschieben und alles, was man sonst so mit dem Datei-Explorer macht. Der Vorteil der Shell liegt in der Effizienz. Denn wenn ich sämtliche Programme in der gleichen Umgebung, also der Shell-Umgebung, verwenden kann, dann müssen meine Hände zum Beispiel nie die Tastatur verlassen, um irgendeine Aufgabe zu erledigen. Ich kann jederzeit jede Funktion aufrufen, ohne dass ich mich erst durch irgendwelche Menüs klicken muss. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sehr gut über die Programme Bescheid wissen, die ich benutzen möchte, denn es wird mir ja nirgends angezeigt, welche Befehle ich jetzt ausführen kann. Dafür gibt es dann aber Hilfsprogramme, in denen ich sowas nachlesen kann. So, ich möchte jetzt also in der Shell mein Programm schreiben. Dazu brauche ich einen Texteditor, also ein Programm, das Textdateien bearbeiten kann. Und mein liebster Editor ist der Vim. Das ist schon ein relativ altes Programm mit einer langen Geschichte. Es gab verschiedene Vorläufer davon. Aber es ist auch heute noch bei vielen Leuten sehr beliebt, weil es sich gut in die Shell integriert und man damit, ohne viel abgelenkt zu werden, einfach in Ruhe seinen Text schreiben kann. Ich schreibe mein Programm also in Form von Text, der für Menschen lesbar ist, zumindest für Menschen, die Programmiersprachen beherrschen. Die zwei Programmiersprachen, die ich am häufigsten verwende, sind C und Python. Python ist eine Skriptsprache. Das bedeutet, die Textdatei, die ich aufgeschrieben habe, wird mithilfe von einem anderen Programm ausgeführt. Dieses Programm liest einfach aus meiner Textdatei die Befehle, die ich hineingeschrieben habe, und führt sie aus. Das Schöne an Python ist, dass es dort viele sogenannte Bibliotheken gibt. Das sind kleine Unterprogramme, in denen andere Leute bestimmte Funktionalitäten schon implementiert haben, die ich dann einfach benutzen kann, ohne dass ich mich um jede Teilaufgabe selbst kümmern muss. Das ermöglicht, ziemlich schnell neue Programme zu entwickeln. Dafür ist die Ausführung etwas langsamer als bei der anderen Variante der Programmiersprachen, nämlich der kompilierten Sprache. C ist so eine kompilierte Sprache. Was bedeutet das? Eine kompilierte Sprache kann ich nicht direkt ausführen, sondern ich brauche ein Programm, das aus meiner Textdatei eine ausführbare Datei macht. Eine ausführbare Datei ist eine, die unter Windows die Dateiendung .exe hat. Und in dieser Datei, wenn man die sich anschauen würde, dann würde man gar nichts lesen können, denn die ausführbare Datei soll nicht von Menschen gelesen werden, sondern vom Computer. In dieser Datei stehen direkte Befehle an den Prozessor meines Computers. Der Prozessor ist das zentrale Rechenwerk und der kann verschiedene Sachen wie Zahlen addieren, multiplizieren, die Grundrechenarten eben und verschiedene andere. Und aus denen setzt sich das Programm zusammen. So eine ausführbare Datei enthält also diese Befehle und weil sie direkt in der Sprache des Prozessors geschrieben sind, kann dieser sie sehr schnell und effizient ausführen. Außerdem sorgt der Compiler, also das Programm, das aus der Textdatei eine ausführbare Datei macht, dafür, dass bestimmte Optimierungen vorgenommen werden an meinem Programm. Das heißt, der Compiler ist darauf programmiert, zu erkennen, wie bestimmte immer wieder auftretende Abläufe in einem Programm mit möglichst wenig Prozessorbefehlen erledigt werden können. In meiner Arbeit brauche ich zwei verschiedene Compiler. Der erste, den ich auch am häufigsten verwende, ist GCC. Das ist eine freie Software, die in der Lage ist, aus Textdateien, die in C geschrieben sind, ausführbare Programme zu machen. Der zweite Compiler, den ich manchmal noch verwende, ist der CUDA-Compiler NVCC. Das ist ein spezieller Compiler, der Programme in Maschinencode übersetzt, die dann von Grafikkarten ausgeführt werden können. Eine Grafikkarte funktioniert intern ein bisschen anders als so ein normaler Computerprozessor und deswegen braucht man dafür auch einen speziellen Compiler. Der Compiler sorgt bei meinen C-Programmen auch dafür, dass externe Bibliotheken eingebunden werden. Zum Beispiel benutze ich für die Optimierung, also das Finden von Minima, die Bibliothek nlopt. Eine weitere Bibliothek, die ich häufig verwende, ist CUDA. Das ist eine Bibliothek vom Grafikkartenhersteller Nvidia und bildet die Schnittstelle zwischen dem Programmcode, der auf dem Prozessor läuft, und dem Code, der dann auf der Grafikkarte läuft. Ganz grundsätzlich benutzt man solche Bibliotheken über eine sogenannte API. Das ist eine Application Programming Interface. Und das bezeichnet einfach die Sammlung von Funktionen, die man als Programmierer zur Verfügung hat, um ein bestimmtes anderes Programm zu verwenden. Stellt euch das vielleicht so vor wie eine Geschirrspülmaschine. Die Geschirrspülmaschine ist meine externe Bibliothek und sie hat bestimmte Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel Geschirrspülen. In der API der Spülmaschine wäre jetzt festgelegt, welche Einstellmöglichkeiten ich habe, um den Geschirrspülgang zu beeinflussen. Es wäre außerdem festgelegt, welches Geschirr ich hineingeben kann und wie ich es wieder herausholen kann. Und genauso funktioniert es eben mit den Programmierbibliotheken. Es ist festgelegt, wie ich Daten hineingeben kann, wie ich Daten wieder herausholen kann und wie ich die Einstellungen mache, wie mit den Daten verfahren werden soll, die ich in die externe Bibliothek übergebe. Solche APIs sind häufig online dokumentiert und dort kann ich dann nachlesen, welche Funktionen es gibt und wie ich sie benutzen kann. Die Dokumentation einer Bibliothek ist ein ziemlich wichtiges Qualitätsmerkmal, wenn man auf der Suche nach einer bestimmten Funktionalität ist. Denn die tollste Bibliothek hilft einem nichts, wenn man nicht weiß, wie man sie benutzen kann. Kommen wir noch einmal zurück zum Compiler. Der muss sich also jetzt darum kümmern, meine Textdatei in Maschinencode zu übersetzen und er sammelt außerdem die Bibliotheken zusammen, die ich in meinem Programm benutze. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass man da relativ viele Einstellungen machen muss bei diesem Compiler, damit er alles richtig findet und am Ende in die richtige Form bringt. Deswegen gibt es da ein kleines Hilfsprogramm, was die Benutzung des Compilers ein bisschen vereinfacht. Und dieses Programm nennt sich Make. Für Make schreibe ich eine eigene Datei, in der ich festhalte, wie mein Compiler aufgerufen werden soll. Das speichere ich dann einfach im gleichen Verzeichnis wie mein Programmcode. Und wenn ich jetzt mein Programm übersetzen will in eine ausführbare Datei, dann muss ich nur dieses Make-Skript aufrufen und muss mir nicht den ganzen Aufruf immer merken. Das macht das Übersetzen von Programmen also ein bisschen komfortabler. Jetzt haben wir also mit Hilfe des Compilers und der Make-Datei ein fertiges Programm erstellt. Und wenn es normal läuft, dann funktioniert das Programm jetzt nicht. Man macht immer irgendwelche kleinen Fehler. Man versucht natürlich möglichst sorgfältig vorzugehen beim Programmieren, aber man kann es einfach nicht immer vermeiden. Und deswegen kommt als nächster Schritt das Debugging, also das Suchen nach den Fehlern im eigenen Programm. Dazu hat man verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist natürlich das Lesen des eigenen Programmes. Wenn man ungefähr weiß, wo der Fehler sitzt, dann kann man sich diese Stelle im Programmfluss anschauen und dann versuchen zu erkennen, was an dieser Stelle falsch ist. Oft ist man aber für die eigenen Fehler ein bisschen blind. Deswegen hilft es an der Stelle manchmal, jemand anderem den Programmfluss zu erklären, denn dem fällt dann vielleicht eher ein Fehler auf, den man selbst komplett übersehen hat. Wenn man jetzt nicht genau weiß, an welcher Stelle der Fehler sitzt, dann helfen einem zwei andere Methoden. Das eine ist, Debugging-Ausgaben in das Programm einzubauen. Das heißt, an bestimmten Stellen in seinem Programm baut man einen Befehl ein, der in der Shell einen Text ausgibt, der einem zum Beispiel sagt, welchen Wert eine bestimmte Variable gerade annimmt oder ob es gerade einen Fehler oder eine unerwartete Eingabe gegeben hat. Solche Ausgaben können einem dann helfen, die Stelle im Programm zu finden, wo der Fehler entstanden ist. Es hat natürlich den Nachteil, dass man, um das ganze Programm abzudecken, natürlich sehr, sehr viele solche Ausgaben einbauen müsste, um sich dann ganz viel Text durchzulesen, von dem das meiste vermutlich vollkommen okay ist, nur um die eine Stelle zu entdecken, wo jetzt der Fehler entsteht. Das kann also sehr aufwendig werden. Deswegen gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nach Fehlern im Programm zu suchen, und das ist der sogenannte Debugger. Das ist ein eigenes Programm, das zur Diagnose von Programmen verwendet wird. Man startet also das selbstgeschriebene Programm innerhalb des Debuggers und der Debugger kann dann zum Beispiel das Programm schrittweise ablaufen lassen. Er kann zu bestimmten definierten Stellen das Programm pausieren und so kann ich dann den Ablauf Abschnitt für Abschnitt laufen lassen und mir zwischendurch beliebige Informationen über den Zustand des Programmes anzeigen lassen. Ich kann den Wert jeder einzelnen Variable aufrufen, kann schauen, welche Funktion welche andere Funktion aufgerufen hat und noch ganz viele andere Sachen mehr. Und damit kann ich mich dann dynamisch an den Fehler herantasten, ohne dass ich vorher hunderte von Ausgaben vordefinieren muss. Was sind jetzt so häufige Fehler, die einem beim Programmieren unterlaufen? Na, die einfachsten Fehler sind natürlich sowas wie Tippfehler. Manche Tippfehler fallen schon beim Kompilieren des Programmes auf. Wenn man zum Beispiel eine Variable definiert hat, aber sich an einer anderen Stelle vertippt hat und der Name der Variable ist jetzt falsch, dann wird dem Compiler auffallen, dass es diese Variable gar nicht gibt und eine Fehlermeldung ausgeben. Es kann aber auch sein, dass ich mich so vertippe, dass ich zum Beispiel in einer Formel ein Plus dort eingebe, wo eigentlich ein Minus stehen müsste. Also solche Fehler, wie einem manchmal auch beim Rechnen auf Papier passieren. Das kann dem Compiler natürlich nicht auffallen, denn er weiß ja vorher nicht, ob ich jetzt ein Plus oder ein Minus rechnen möchte. Das würde also fröhlich in Maschinencode übersetzen, aber in meinem Programm mache ich dann eine Subtraktion, wo ich eigentlich eine Addition machen wollte. Und das führt natürlich zu falschen Ergebnissen. Ein weiteres häufiges Problem hat mit Randeffekten zu tun. In meinen Programmen habe ich häufig mit sogenannten Arrays zu tun. Ein Array ist eine besondere Variable, die nicht einen einzelnen Wert speichert, sondern eine ganze Liste von Werten. Diese Liste verwendet man dann, wenn man mit verschiedenen Daten die gleiche Operation ausführen möchte. Dabei kann es aber sein, dass am Rand der Liste, also am Anfang und am Ende, eine spezielle Behandlung nötig ist. Wenn ich zum Beispiel zu jeder Stelle in meiner Liste den vorherigen Eintrag addieren möchte, dann wird es natürlich ganz am Anfang der Liste schwierig, denn da gibt es keinen vorherigen Eintrag. Ich muss also den Anfang der Liste besonders bearbeiten. Genauso kann es vorkommen, dass für das Ende der Liste eine besondere Behandlung nötig ist. Und wenn ich das vergessen habe in meinem Programm und quasi beim Schreiben nur an die normalen Elemente gedacht habe, die irgendwo mitten in der Liste drin sind, dann kann es schon mal sein, dass da ein Fehler auftritt. Die dritte Klasse von Fehlern sind Speicherverwaltungsfehler. Die passieren in der Sprache C leider relativ einfach. C ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Es ermöglicht einem sehr feinen Zugriff auf den internen Speicher des Computers. Man kann zum Beispiel solche Listen, die Arrays, von denen ich gerade erzählt habe, dynamisch generieren. Das heißt, ich kann der Liste eine Länge geben, die erst zur Laufzeit, also dann, wenn das Programm ausgeführt wird, bekannt ist. Man benutzt dann zur dynamischen Speicherverwaltung sogenannte Pointer. Ein Pointer ist sowas wie ein Wegweiser, der nicht direkt einen Wert enthält, sondern nur dahin zeigt, wo ich den Wert einmal hinspeichern möchte. Ich probiere euch das mal mit einer Analogie zu erklären. Stellt euch einen Wert in meinem Programm als ein Buch vor und mein Speicher, in dem ich diesen Wert ablegen will, ist ein Regal. Der Pointer würde jetzt an die Stelle zeigen, wo das Regal steht, in das ich das Buch dann hineinstellen kann. Wenn ich allerdings vergessen habe, da ein Regal hinzustellen, wo mein Wegweiser hinzeigt, dann wird es fehlschlagen, wenn ich versuche, dort ein Buch hineinzustellen. Oder wenn ich versuche, ein Buch herauszunehmen, wo noch gar kein Regal hingestellt wurde. Diese Art von Fehler können einem relativ leicht passieren, wenn man dynamische Speicherverwaltung macht. Daher muss man da besonders sorgfältig vorgehen, um diese Art von Fehlern zu vermeiden. Beim Erstellen von Programmen kann es also durchaus sein, dass ich bestimmte Abschnitte mehrmals schreiben muss oder sie mal ändern und Teile davon austauschen muss. Um die Änderungen in einem Programm zu verfolgen, benutze ich eine Versionskontrollsoftware. Die Software, die ich dafür verwende, heißt Git und die ermöglicht mir im Grunde, den Zustand meines Programmcodes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sichern. Ich kann diesem Zustand dann einen Namen geben und später darauf zurückgreifen. Wenn ich zum Beispiel eine neue Funktionalität zu meinem Programm hinzufügen möchte, dann kann ich vorher den Zustand des Programms speichern und dann nach und nach meine Änderungen machen. Falls mir dabei irgendwo Fehler unterlaufen, die den Programmfluss des ursprünglichen Programms stören, dann kann ich jederzeit wieder zu meinem früheren Zustand zurückkehren, von dem ich weiß, dass er mal funktioniert hat. So eine Versionskontrolle ist unter anderem auch dann nützlich, wenn ich mit anderen Leuten gemeinsam an einem Programm schreibe. Dann können wir beide unsere Änderungen am Programmcode machen, speichern diese in der Versionskontrollsoftware ab und diese sorgt dann dafür, dass unsere Änderungen automatisch zusammengeführt werden. Damit kann ich dann vermeiden, dass wir dauernd unsere Änderungen von Hand hin und her kopieren müssen. Ja, damit endet unser kleiner Durchgang durch meinen Werkzeugkoffer der Programmierung. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.